Let's go.
He's in life.
Boys are back, man.
Back in Nashville, ne?
Ja, man.
Let's go, erzähl.
Ihr seht das Office, die Lichter, man Mikrofon es, ist wieder angemäht, mein Chair.
Ist gemütlich, man. Back home.
Ja, man. Ich wurde direkt geroastet. Die haben noch eine Folge aufgenommen, als ich mein Bonnet anhatte.
Ja?
Ich wurde direkt geroastet von den Jungs natürlich. Ja. Damien Harris hat mir direkt geschrieben, der so, Bro, was? Du denkst auch, du bist jetzt Pretty Boy geworden. Und ich so, Bro, ich muss meine Curls beschützen, hallo? Das ist der Neid, der bei den Leuten da spricht.
Ja, come on. Shit, die wissen nicht, Alter. Ja, der ist funny, aber nee, war ein guter Look, Mann. Aber erzähl, okay, du bist seit 2 Wochen jetzt wieder back in Nashville, Alter, wie war das halt?
Ja, Bro.
Aber das ist krass, in 2 Wochen, der hat sich verändert, ne?
Das ist crazy. Der hat jetzt andere Persönlichkeit fast gefühlt. Der hat so andere, der will jetzt andere Sachen, der bewegt sich anders, hat ein bisschen anderen Rhythmus und sowas.
Wie war das? Und hat er dich erkannt? Oder am Anfang erstmal ein bisschen so Stranger Danger? So? Wer
ist der? Nee, ich glaube, der ist noch in so einer Phase, wo er so Stranger Danger gar nicht wirklich drin hat.
Kennt
der hat halt so Mama und dann alle anderen Leute. So.
Yeah,
yeah. Ich meine, so, der chillt mit mir auch gerne, kein Problem und sowas. Nice. Aber sobald der Hunger kommt, ruft er sofort. Mama ist das Einzige.
Gespannt.
Alter, nee, Mann, war cool. Wir waren direkt am Flughafen. Wir sind dann noch einkaufen gegangen, direkt abends. Ich bin erst um 8 gelandet, weil wir heute ein Family Cookout machen.
Nice.
Hier bei uns im Apartment-Komplex. Wir haben so Spieße gemacht mit Chicken, Beef, alles Mögliche. Familie kommt vorbei, Haufen von meinen Q-Dogs kommt vorbei. Das heißt,
Digga, was ist bei dir immer mit diesen Q-Dog-Party?
Bro, das ist, ich sage echt, das ist so, ich habe so ein paar Jungs aus der Tennessee-Zeit vom College.
Yeah.
Und die sind aber auch dann mehr verteilt überall in der Welt.
Yeah.
Dasselbe mit den deinen Kollegen aus der Liga. Weißt du, die sind irgendwelchen anderen Städten dann immer.
Ja, ja.
Aber meine Kollegen aus den Q-Dog-Zeiten, die sind halt hier in Tennessee. Das heißt, die
aber
sind
auch, natürlich, aber auch Houston natürlich. Weil da
Houston auch, ja. Houston, ja. Nashville, Houston, Atlanta. Das ist so das genau. Südstaaten-Dreieck, wo das alles sich rumtreibt.
Ja,
ist aber auch wieder krass, zum Beispiel diese Connection ist schon stark. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Strength and Conditioning Coach. Du hast ja immer diese Internship Coaches, die kommen für mehrere Wochen, Monate, keine Ahnung, um von den NFL-Coaches zu lernen. Das ist auch wieder einer dabei, der mich auf der Q-Dog-Seite kennt, sozusagen um über ein Eck. Der ist in Chattanooga zur Schule gegangen, der kennt den, ich kenne den so rum, boom, boom, boom.
Aber ja, erzähl mal ganz kurz, wie ist das? Also ist es so, ey, man sieht zum Beispiel das Branding, das du hast und so connectet man oder weiß man wirklich so, hey, er ist cute, wie läuft das ab?
Also ich würde sagen, es sind 2 Ebenen. Du hast das eine, das ist natürlich das Visuelle. Du siehst irgendjemand, der hat das T-Shirt an, der hat ein Branding, der hat ein Wristband oder sowas. Sagt irgendwas, wo du sagst, so, hey, warst du irgendwie in der Organisation und dann merkst du es direkt. Aber auf der anderen Seite hast du tatsächlich, und das hängt aber immer auch von deiner Schule ab und von deinem Chapter und sowas, du hast dieses Netzwerk an Leuten, wo du weißt, zum Beispiel, wir haben in meinem Chapter, mein Chapter ist sehr, sehr connected, wir haben einen NFL-Strength-Coach, Starworth, der war jetzt Strength-Coach von den Falcons für eine lange Zeit, davor an großen Colleges gecoacht. Das heißt, alle Jungs, die irgendwas in diese Richtung machen, sind dann natürlich mit ihm direkt connected, ja, und es geht dann so von Schule zu Schule, dadurch, dass du, also zumindest hier in Tennessee, die ganzen Schulen von Knoxville, Nashville, Chattanooga, Memphis, wir alle immer sehr connected waren, wir haben uns alle immer gesehen, die Jungs sind immer zu uns gekommen, zum Spring Game und zu Homecoming und sowas. Und wenn dann alle eben in ihre Karrierefelder übergreifen, tun sich dann diese Gruppen bilden sozusagen. Du hast so die ganzen Jungs, die in Supply Chain sind, die sind connected. Du hast die Strength Coaches Jungs, die sind alle connected. Und wenn der dann natürlich zu den Texas kommt, der weiß, oh ja, Jakob Johnson, der ist da, 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 dann sagt er hallo.
Okay, aber ganz kurz, jetzt aber dieses Cookout, das ihr letzte Woche hattet, mit den ganzen Jungs aus Houston. Kanntest du die vorher oder ist es wirklich, du bildest einfach diese Connection, weil ihr alle Q-Dogs seid?
Also die Jungs kannte ich natürlich alle. Die Jungs kannte ich alle, weil es ist
okay.
Ja, die Jungs, weil das war ein Mixed Bag. Das waren meine Jüngeren, also das war schon die jüngere Generation unter mir. teilweise schon Jungs, die dann zur Schule gegangen sind, als ich schon von Tennessee weg war, aber die Jungs, die ich sozusagen reingebracht habe, haben die reingebracht und dann kennst du die sozusagen darüber.
Oh, okay, okay.
Und ein paar von den älteren Generationen, ein paar von den Jungs, die 2008, 2010, 11, 12, 13 zur Schule gegangen sind, die aber schon eine Weile in Houston leben. Und dann die andere Seite ist dann das, dass darüber, dass die Qs, also wir sind dafür bekannt, natürlich, wir machen Cookouts, wir machen Chicken und sowas. Mhm. Dann hast du die Sororities, also die Mädchenorganisation. Und da sind halt die Deltas, die sind sozusagen die Schwesterorganisation zu uns. Die kommen natürlich dann immer, sobald irgendeiner von den Jungs irgendwie einen Cookout macht, sind die alle da, bringen irgendwas mit. das heißt, das ist ein sehr familiärer Vibe schon fast.
Ja, auf jeden Fall. Sehr geil, Mann. Okay, also heute ist wieder ein Cookout. Aber es macht, genau. Richtig, Mann. Es ist geil, Mann. Vor allem in den Südstaaten, halt. Also diese Cookouts sind schon nice, Alter. Muss man mal erlebt haben, ne?
Machen wir in Dallas als nächstes.
Ja, ey, come on through.
Bei dir.
Immer auf der Tür, Alter, let's go. Okay, lass ganz kurz noch OTAs einsteigen. Wir haben ja echt erst, die letzte Folge haben wir erst vor ein paar Tagen aufgenommen. Bis zu dem Zeitpunkt war eine Trainingseinheit. Jetzt haben wir die erste Woche abgeschlossen. Erzähl, wie ist der Gang, die letzten zwei Einheiten, jetzt drei in the bag. Wie war die erste Woche für dich?
Also three in a row ist natürlich tough.
Ist ordentlich, ne?
Ist ordentlich. Three in a row zieht schon ordentlich rein.
nicht mal Pads und alles, Alter.
Nicht mal Pads und alles.
Get ready, Alter. Camp wird eine andere Geschichte, Alter.
Wir hatten vom Wetter her, den ersten Tag waren wir in der Indoor, weil es gestürmt hat.
Okay.
Der zweite Tag war draußen. Das heißt, der zweite Tag hat ein bisschen gekocht. Der zweite Tag war, ich will sagen, so 87, 91 Grad Fahrenheit. Humidity auf 100% natürlich.
Crazy thing is, das ist noch nichts, Alter.
Das ist noch nichts.
Alter, warte, bis erstmal die Triple Digits da hitten, Alter. Houston. 100% Humidity.
Aber wir haben die Arbeit reingesteckt. Es war schon sehr so, wir haben den Film angeschaut. Wir haben in Thailand Indies haben wir so ein paar Blocking Drills gemacht, ja. Also einer hält Shield und die anderen knallen rein. Bro, aber jedes Mal, wenn einer den Kontakt gemacht hat mit dem Shield, hast du unten aus dem Shield so gesehen, wie so Schweiß rauskommt, so.
Boah.
So Slap Schweiß kommt da unten aus dem Schirm raus. Ich so, Bro, ja, das war schon, Tag 2 war heiß, Tag 3 waren wir wieder in der Indoor. Yeah. Weil es so gewittert hat. Also wir haben draußen angefangen, da kam so eine Sirene, so alle rein, sofort.
Die Sturmsirene. Genau. Ja.
Und dann drin fertig gemacht. Ja, war eine gute Woche, guter Start. Ich meine, so early gibt es immer viel, um besser zu machen. Ich bin nur noch dabei, den Rhythmus von der neuen Mannschaft zu lernen. Weißt du, ich meine, ich finde, einer der Key-Unterschiede sind zum Beispiel die Special-Teams-Coaches sind immer sehr anders von Mannschaft zu Mannschaft. Ihre Drills machen, worauf die achten und sowas. Was
wer ist der Special Teams Coach?
Coach Frank war bei Indianapolis für eine lange Zeit und dann war aber hier bei den Texans, glaube ich, schon bevor D'Amico hier angekommen ist.
Okay, nice. Also auch älterer Coach dann?
Ja, also ich kann sein Alter jetzt schlecht schätzen, aber ist auf jeden Fall schon eine Weile hier in Texas, glaube ich, schon 4, 5 Jahre oder sowas.
Okay, alles klar.
Ja. Ja, das heißt, wir haben eine etablierte Unit, Mann, aber hat Spaß gemacht, war eine solide Woche.
Sehr gut. Ja. Wie schaut es mit Reps aus? Du hast damals, das war von ein paar Podcasts her, weil viele von den Veteranen nicht viele Reps in OTAs normalerweise nehmen. Ist es immer noch so? Also kriegst du wirklich deinen Workload?
Also wir sind im Tight End Room gerade nur 4 Jungs, die trainieren. Okay. Das heißt,
was aber trotzdem einiges ist, oder? Für Tight End, oder?
Also 4 hast du vielleicht auch während der Season. Also wir haben insgesamt glaube ich 7 oder 6 Jungs im Titan Room, aber es sind halt nicht alle am Trainieren zurzeit.
Das ist tief, oder? Oder ist das normal?
Ja, ist normal, so früh noch. Also das habe ich schon einige Male gesehen, ja.
Okay.
Aber ja, das heißt, du kriegst deine Raps, du kriegst deine Arbeit auf jeden Fall. Und aber auch wenn du an der Seitenlinie einfach nur stehst, dann kriegst du halt die Hitze trotzdem drauf.
Das
heißt, von der Hitze kommst du nicht weg, ob du jetzt Raps hast oder nicht.
Ja.
Aber ja, bis jetzt mal auf jeden Fall ein guter Start, würde ich sagen. Opportunities sind limited. wir haben jetzt noch 3 OTAs und dann ist schon Veteran Minicamp. Das heißt, jetzt einfach nächste Woche nochmal Gas geben, richtig gute Woche haben. Deswegen mache ich dieses Wochenende auch nicht viel. Wir haben hier Cookout jetzt heute Nachmittag. Ich chill im Pool, lass meine Beine recoveren und dann Sonntag fliege ich ja schon wieder zurück.
Ist ja quick turnaround, ja, geht schon zurück.
Quick turnaround.
Crazy. Sehr gut, Mann.
Alright. Alright, komm, lass reingehen.
Let's go.
Du weißt, welche Episode es ist? Nummer?
85, baby.
Yeah. Okay.
Willkommen zurück bei Game Changers. Es ist Episode, Jakob, sag's ihn.
59,
Mann, wir haben es gerade eben schon verkackt. Ich habe gedacht, es war 48. wir gehen heute wieder rein in unsere Untold Stories. Wir haben letzte Woche angefangen, haben ein bisschen über Rookie Hazing gesprochen und da steigen wir heute wieder ein. Und das erste Thema wird Tordor, Painkillers und der Preis, den du zahlen musst, um in der NFL zu spielen. Und da wollen wir ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Und ja, direkt reinspringen. So, was ist deine Erfahrung mit Painkillers in der NFL oder im Football allgemein bis jetzt?
Du hast beim Football immer dieses Sprichwort, Availability ist wichtiger als Ability. Mm. Das heißt, dass du am Spieltag da bist und wirklich zur Verfügung bist, ist manchmal wichtiger als was du tun kannst. Ja. So eine NFL-Season ist lang, das Trainingslager ist lang, wir spielen vollen Kontaktsport, das heißt, du hast immer irgendwelche Wehwehchen, immer irgendwelche Schmerzen, immer irgendwelche Strains. Ja. Für mich ist manchmal sogar so, dass das fühlt sich fast so an, wie wenn dein Jahr hat noch nicht richtig begonnen, bis du das erste Problem hast. Weil dann weißt du, okay, dieses Jahr ist so linkes Knie, das ist so mein Ding, an dem ich das ganze Jahr irgendwie dran rumarbeiten muss oder sowas. Oder, keine Ahnung, Handgelenk oder sowas, ja, das ist für dieses Jahr das Problem. Da hast du natürlich, je nach Mannschaft, hast du natürlich Trainer und Modelle, Ressourcen, die du benutzen kannst, um das zu reparieren. Aber am Ende des Tages zählt halt deine Performance am Sonntag. Und wenn du da was hast, was irgendwie wehtut und du den Schmerz nicht ausblenden kannst, dann kann alles, was dir hilft, diese Schmerzen sozusagen runterzufahren, halt helfen, besser zu performen.
Absolut.
Und das ist am Ende deine Livelihood, ja, das ist dein Job, das ist alles, was du machst.
Das ist genau, wie das schon sagt, das ist der Preis, den du eben zahlen musst, um eben weiterhin diesen Job machen zu dürfen. Ich werde nur ganz kurz klarstellen, also Tordal ist ein Schmerzmittel, das oft in der NFL verwendet wird. Oftmals, ganz ehrlich, es wird routinemäßig dir gegeben. Vor allem, als in meinen ersten 2 Jahren war es sehr, sehr intensiv. Vor allem noch mit Injections. Damals und dann die Jahre danach wurde es nur noch per Pillen eingenommen. Aber ja, oftmals einfach, wenn nicht mal irgendwas falsch ist, wird es dir gegeben. Einfach nur, um zu sagen, ja, hier, Spiel und dann da spürst du nichts. Dadurch wird oftmals so, keine Ahnung, einfach so als Routine. Das ist einfach was du machst als NFL-Spieler, was schon ein bisschen krass ist. So Folgen oder so Studies zeigen, dass das kann Nierenschäden, Magengeschwüre. Es kann sogar dein Schmerzempfinden so ein bisschen mindern, was natürlich noch höhere Verletzungsgefahr mit sich bringt. Und ganz ehrlich, wie hast du das? Hast du irgendwelche Langzeitfolgen oder hast du das selber genommen? Wie hast du das wahrgenommen jetzt in deinen 7 Jahren in der NFL?
Langzeitfolgen hoffentlich noch nicht. Also ich merke,
da kann ich gleich ein bisschen drauf eingehen.
Aber bei mir hat es mit Tordal tatsächlich am College angefangen.
Ach, krass.
Also wir haben das in Tennessee haben die Starter am Tordal bekommen meistens und dann, wenn du irgendwelche Verletzungen hast.
War das auf freiwilliger Basis oder schon so ein bisschen Gruppendruck-Ding?
Ja, das war freiwillige Basis, aber du siehst halt, du bist halt am Anfang irgendwie ein Freshman und sowas, du guckst dich um so und du siehst, wie Diese ganzen Jungs, die starten, nehmen irgendwie so eine kleine Pille oder sowas. Okay, dann fragst du mal, ja, was ist das? Ah ja, Toradol. Und dann war es fast wie so ein Badge of Honor. So, wenn du hart spielst, weiß ich meine, wenn du hart trainierst, dann hast du halt irgendwas so, und dann brauchst du Toradol. So, dann brauchst du das Toradol vom Spiel. Ich habe das gemerkt bei meinem Hamstring. Ich hatte so Hamstring-Probleme immer. Und dann vor dem großen Spiel Toradol bekommen endlich rein und ich konnte rennen. Ich konnte einfach rennen, so wie wenn mein Hamstring kein Problem hat. Wie wenn diese ganzen Wochen davor, wo ich das irgendwie rumgeschleift habe und Reha mache, auf einmal nicht mehr da waren. Und dann denkst du dir schon so, okay, oh shit, also das ist auf jeden Fall was funktioniert. Ja? Weil klar, Toradol ist die eine Sache, aber Advil, also Ibuprofen, die ganz normalen Over-the-Counter-Schmerzmittel, die ihr an der Apotheke auch bekommt, die werden auch genommen wie, keine Ahnung, Popcorn oder sowas. Ja, also absolut, ich,
TikToks, Alter.
So zwei Advil von einem Training am Mittwoch oder sowas oder vor einem Spiel oder sowas waren sowieso schon immer ein Ding.
Wie viele hattest du genommen? Wie viele Tabletten, weißt du noch? Also hast du
die meisten Advils, die ich mal hatte?
Nee, ich meine Toradol-Tabletten jetzt.
Toradol, also ich hatte auch die Injections für eine Zeit lang am Anfang und dann die meisten waren tatsächlich zwei an einem Game Day. Also einmal vorm Spiel und zur Halbzeit noch eine zweite.
Ich habe zwei vorm Spiel und dann normalerweise noch eine in der Halbzeit. Digga, shit war real. Ja, nee, kann ich auf jeden Fall gleich auch mal drauf eingehen. Aber es war auf jeden Fall kein Joke bei mir. Ich habe das erste Mal für mich selber erlebt. Das war 2015 bei den Cowboys. Ich hatte mich in der Preseason verletzt an meiner Achillessehne. War da für ein paar Wochen raus, aber habe mich dann langsam so ein bisschen zurückgearbeitet und gesagt. Und dann kam der Trainer zu mir her. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was Toradol ist. Also bei uns im College war das gar kein Thema. Du hattest normale, deine Over-the-Counter, wie du sagst. Du hattest dein Ibuprofen und Aleve und wie sie alle heißen. Das war schon gang und gäbe. Aber nicht Toradol, was halt einfach das nochmal auf einem komplett anderen Level ist. Also, aber ja, dann ein Trainer kommt zu mir her, sagt so, hey, wenn du spielen willst, dann wir können dir auf jeden Fall helfen. Und ich so, ja, auf jeden Fall, ich tue, was ich kann. Und nehmen sie mich in den Doktorzimmer zurück im Stadion und dann ist da schon irgendwie 5 Jungs, die in der Reihe stehen. Alle Superstars damals, war Witten, Des Bryant, ich glaube es war Sean Lee, stehen alle und ich so, was geht denn hier ab? Und alle Hose runter und boom, Injection in Po rein oben. Ich so, was ist das denn, Alter? Ist das der Scheiß, von dem du so in Deutschland gehört hast? So, warte, was geht hier ab?
Das ist das Superhero Serum, so das Captain America Juice.
Ja, so wie, Alter, ja, so Space Jam, Alter, das Secret Stuff, Alter. Und ja, alle kriegen da ihre Injection und ich so, crazy, okay. Und ich so, hey, das kann dir helfen. Ich so, okay, alles klar, was auch immer hilft, super. Krieg meine Injection auf einmal innerhalb von 15 Minuten. Alter, ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Alles war weg. Mhm. Alter, da war nichts mehr. Alter, kein Schmerz, kein irgendwie Discomfort. Ich bin raus, ich bin rumgerannt wie ein Irrer. Aber das Kranke ist ja immer der Tag danach. Weil das Ding, es repariert ja nichts. Es ist einfach nur, das nimmt diesen Schmerz. Und auf einmal am nächsten Tag, Alter, das Ding war angeschwollen, Alter. So sore, Alter, alles hat wehgetan. Und so, ja, das war so mein allererster Kennenlernen mit so Toradol-Schmerzmitteln. Und dann, das hat einfach, das ist dann so ein bisschen nicht zur Routine geworden, aber das ist dann schon so ein Ding geworden, immer ab und zu, wenn du es brauchst, hast du mal nachgefragt. Aber dann, umso länger ich in der Liga war, umso mehr der Körper Meilen drauf hatte, umso mehr alles angefangen hat, weh zu tun. Vor allem bei mir ist es chronisch, und da kann ich später auch noch drüber reden, Alter, einfach, was jetzt nach dem Football los ist. Aber dann so im Jahr 5, 6, 7, Rücken und Knie war halt immer meine Probleme. Und ich sag's dir, das war Routine. Oder das war jedes Game, habe ich. Und ab und zu, wie gesagt, es ist ab und zu gar nicht so schlimm. Ich hätte wahrscheinlich auch ohne spielen können. Aber du willst dir halt selber diese Edge geben, dass dich nicht zurückhält während dem Spiel. Weißt du, dass du alles
geben
kannst.
Das ist der Key. Du hast manchmal Wochen, wo du dich gut fühlst tatsächlich, ja, wo es eigentlich groß keine Probleme gibt. Aber du willst nicht in das Spiel reingehen und es dann brauchen, weil irgendwie, keine Ahnung, du hast einen Tackle oder sowas und dann tut es deswegen weh. sondern sozusagen, das wird dann schon fast wie so eine Prophylaxe, aber es ist auch so ein bisschen, was dir ermöglicht halt wirklich am Game Day dann dein persönliches Limit schon fast, also zu überschreiten. Du tust überhalb von dem Level spielen, das du ohne eben erreichen könntest.
Genau.
Ja, ist scary. Wo siehst du da die Verantwortung? Weil ich merke es jetzt immer mehr, also es wird ein bisschen, glaube ich, immer mehr kontrolliert, immer ein bisschen, die Liga zieht die Regeln um Torda herum immer mehr an. Also früher konntest du einfach fragen, hast du sofort bekommen, ja, das ist also mittlerweile, bei manchen Mannschaften kriegst du es jetzt gar nicht mehr.
Ach krass, okay.
Zumindest nicht als erstes. Die geben dir zuerst ein paar andere Optionen. Also es gibt anscheinend noch ein paar Stufen dazwischen, die stärker sind als die Over-the-Counter, Advils, Ibuprofens, aber halt nicht ganz so die Folgen haben von einem Tordor. Genau.
Der Kleine, ich dachte mir schon, das ist bei mir, Kleine. Oder ist das bei dir? Nee, der Kleine.
Das war bei mir, ja.
Okay,
das heißt, das war zum Beispiel letztes Jahr bei mir dann das erste Mal, als ich das erlebt habe, dass du das nicht einfach so sofort am Game Day bekommen hast, sondern dass du es wirklich erst verschrieben bekommen musstest mit einem Termin etc.
Nein, ehrlich jetzt? Ach so, krass. Ich meine, ich hatte halt auch eine History. Ich war bei den Niners für 5 Jahre. Natürlich hast du eine Relationship mit den ganzen Doktoren und so. Nicht so, für jeden Game. Es war krass, gehst da rein. Und ich habe halt immer meine IV bekommen, also meine Infusion jedes Game. Und dann haben sie da schon ihre Packungen liegen. Die haben schon vorher abgepackt, ihr Tordor, und haben halt die Zahl drauf geschrieben, wie viele da drin sind. Und dann jedes Game, ich krieg meine IV und sage, wie viele brauchst du heute? Gib mir meine 3. Ich schätze, jedes Game ist ein absoluter Irrsinn, weil du bist ja gar nicht im Klaren oder du denkst ja nicht über irgendwelche Langzeitschäden nach. Denkst du so, Nierenschäden oder Magengeschwür oder nichts. Nein, Alter, es ist einfach nur, du lebst in diesem Moment und ich so, ich versuche auf dem Feld gleich mein Allerbestes zu geben und das wird mir helfen, mein Bestes rauszuholen. Egal, was die Folgen danach sind, ob wie weh mein Körper morgen mir tut, es ist egal, im Augenblick, ich brauche das. Aber es ist auch ein mentales Ding, um einfach so gut wie möglich zu fühlen, in dieses Game reinzugehen. Aber ja, für mich war das, da war kein Wenn und Aber oder hier, musst erst mal einen Doktor sehen. Es ist, hey, was brauchst du? Wir haben es für dich,
brauchst du hier,
we're ready to go. Ja.
Also ich glaube tatsächlich, dass da ein bisschen, also auf jeden Fall bei den neueren Spielern, dann das wird sich, glaube ich, über die nächsten Generationen zeigen, wie sich das verändert.
Ja.
Ich glaube, du kriegst Tor da nicht ganz aus dem Sport raus. Ich würde es den Jungs auch ehrlich gesagt nicht wünschen, weil ich kenne halt dieses Gefühl, wenn du jetzt, du gehst in ein großes Spiel rein, du gehst in ein großes Game rein und du hast eine Verletzung, die, auf der du spielen kannst, aber die sehr schmerzhaft ist. Und da die Balance zu finden, dass du eben für deine Teammates da bist, dass du deinen Job machen kannst, aber du halt einfach nicht auf mental, also du kannst mit, es gibt Schmerzen, da kommst du mit Zähne zusammenbeißen irgendwann auch nicht mehr weiter.
Klar.
Besonders das sind so kleine, du musst ja so detailliert sein. Sagen wir, du bist ein Wide Receiver. Ich habe Wide Receiver mit gebrochenen Rippen spielen sehen, mit gebrochenen Fingern und sowas. Ja. Klar kannst du da mit Grit und sowas und auch mit Torda ist da noch ein bisschen Schmerz da, aber wenn du da gar nichts hast, so dann funktioniert es nicht, dann kannst du nicht spielen. Ja. Das heißt, ich glaube, es sollte immer noch eine Option sein für Leute, zumindest auf diesem Level.
Ja.
Ich glaube, auf dem College-Level sollte man ein bisschen strenger machen.
Das muss wahrscheinlich ein SEC-Ding sein, weil ihr auf einem sehr hohen Level spielt. Also bei uns war das absolut kein Thema. Aber wann war das später oder direkt, als du dort gelandet bist?
Es war direkt im ersten Jahr habe ich das gesehen. Und dann, ich habe mein erstes Tor da dann in Jahr 2 oder sowas bekommen. Ja.
Aber auch schon so halt, wie smart die ist gefressen, wie bei uns in der Liga?
Nee, oder es war so eine pro Person. Eine pro Person pro Game Day vorm Spiel war da so das höchste Level. Und dann, du konntest noch eine zweite haben für die Halbzeit, aber that's it.
Okay. Denkst du, da wird bewusst den Leuten oder den Spielern gesagt, so hey, hier sind die potenziellen so Side-Effects? Oder ist es einfach nur, hey, in dem Sinne ist, hey, ich brauche das beste Produkt, ich brauche dich so gut zu deinem besten Ability da draußen, Und das ist mir im Endeffekt egal so. Also nicht egal, aber du weißt, wie es ist im Sport. Aber du musst ab und zu die Jungs ein bisschen pushen. Und dann einfach,
ich glaub,
egal,
wir haben was danach mal
die Folgen sein könnten, du gibst denen das.
Ja. Ich glaube, wir am Anfang von der Saison, aber das war, glaube ich, schon in der NFL, da haben die Ärzte dann kurz die hatten so ein ausgedrücktes Papier und haben die so kurz durchgetalkt oder sowas. Ja, das können die potenziellen Folgen.
Ach,
also
okay.
Da wurde schon ein bisschen Aufklärung betrieben. Aber das ändert ja das Dilemma nicht, weißt du mir? Das könnte ja alles sein an Folgen. In dem Moment, in der Situation, besonders als junger Spieler, triffst du halt die Entscheidung, die beste ist für deine Karriere. Meistens, also zumindest die meisten Leute.
Hast du schon mal Druck erlebt, so wo jemand gesagt hat, hey, so aufgeklärt wurde, dass, hey, das würde mir vielleicht gar körperlich nicht helfen, aber wo so ein bisschen Druck kam von Coaches, hey, du brauchst du.
Nein, ich glaube,
wir brauchen nicht da draußen.
Ich glaube, der Druck kam nie in die Richtung. Der Druck ist mehr so den Druck, den du halt allgemein hast in so einem Competitive Environment. Ja, dass du halt weißt, hey, wenn ich ein Spiel aussitze, wenn ich eine Opportunity liegen lasse, die kommt vielleicht nicht nochmal zurück. Mhm. Und dann wünsche ich mir vielleicht, dass ich diese kleine Pille einfach genommen hätte und scheiß auf meine Niere in 20 Jahren oder sowas. Ja, dann hast du dein Geld gemacht, dann hast du deine Karriere gespielt. Mhm. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Du bist jetzt auf der anderen Seite von dem Zaun. Welche Langzeitfolgen hast du allgemein aus der NFL mitgenommen und wo siehst du da, dass vielleicht was schlimmer geworden ist durch deinen
Tor? Ja, ganz ehrlich, du zahlst auf jeden Fall einen Preis. Ich habe vorhin mal die Mathe gemacht. Ich habe 7 Saisons in Deutschland gespielt durch Jugend, hier Flag, Jugend und ein bisschen Herrenmannschaft und dann 4 Jahre auf dem College plus 7 in der NFL. Mhm. Das ist eine ganze Menge Football. Das sind einige Meilen, die du da auf deinen Körper packst. Ja, 3 Knee Surgeries. Ich hatte Sports Hernia Surgery. Das ist hier die unteren Bauchmuskeln auf jeder Seite. Achilles hatte ich Issues. Back hatte ich nie eine Operation dran, aber ich kriege das seit Jahren injected mit so Cortison. Einfach, mein Rücken ist echt nicht gut. Ich habe da, was ist das auf Englisch? Ich habe eine Hernia in the Disc. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch ist. So eine entzündete
Bandscheibe, ja. Bandscheibenvorfall.
Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon ein Problem, das ich seit Jahren hatte. Also schon in der Liga hat sich das natürlich entwickelt. Aber du ignorierst natürlich diesen Schmerz und du ignorierst ein bisschen deinen Körper in dem Sinne, dass du sagst, hey, da ist wahrscheinlich ein Problem. Aber weil du natürlich jede Woche das Ding wieder nimmst und einfach weiterspielst und weiter drauf poundest und wird das natürlich nicht besser. Und irgendwann zahlst du eben für diese Folgen. Und ich bin jetzt seit fast 3 Jahren raus. Und ich sag's dir, es ist, Mann, mein Rücken, es ist tough, Mann. Es ist sehr tough. Und ich habe eine Routine. Ich nehme einige Supplements, um meine Gelenke geschmeidig zu halten. Ich mache meine Stretching-Routine. Ich sehe meinen Chiropractor. Und trotzdem ist mein Rücken nicht gut. Also mein Rücken ist bis jetzt auf jeden Fall das Schlimmste, womit ich jeden Tag deal. Zu dem Punkt, wo ich meine Tochter teilweise nicht hochheben, weil mein Rücken einfach so sore ist. Mm. Und dann ist halt das Ding so, ab und zu überlege ich mir so, boah, ist es das wirklich wert gewesen, so, weißt du?
Mm-hmm.
Weil es ist halt schon crazy, dass du nimmst halt diese Schmerztabletten und ignorierst deinen Körper. Dein Körper hat natürlich, sagt dir nicht umsonst so, hey, hier stimmt irgendwas nicht, Alter, kümmere dich mal kurz darum, ne? Aber durch diese Schmerztabletten, durch diese Kultur, die da in der NFL entwickelt wurde, dass du halt diesen Schmerz ignorierst, ja, das klar, du behältst dadurch deinen Job, du machst damit ein sehr gutes Leben, du verdienst gutes Geld damit, aber im Endeffekt muss man irgendwann dafür den Preis bezahlen und ich zahle auf jeden Fall dafür, Mann. Es ist nicht immer easy, aber es was ganz ehrlich, Mann, Mitte 30, Mann, es ist schon crazy. Und das Kranke ist, ich habe ja nicht mal so viel gespielt, ganz ehrlich. Da sind Jungs, die 10-mal mehr auf ihrem Körper Meilen drauf haben. Ich habe interessanterweise, oftmals frage ich so ältere Coaches, wie es denen physisch geht. Ne? Ich weiß noch, mit den Niners, als ich da war, hatte ich eine interessante Unterhaltung mit John Lynch. Jeder, der weiß, wie John Lynch gespielt hat, Alter, der Typ war ein absoluter
Psycho.
Ja, er war ein Killer da draußen, Mann, Alter, mit seinem Kopf da rein. Und damals war die Regel noch ein bisschen anders. Also er hat
Damals war einiges anders.
15 Jahre hat der da seinen Kopf reingehalten wie ein Irrer. Und ich so gefragt, so, wie hält sich eigentlich dein Körper? Und der meinte, der hatte ein paar Mal eine Nacken-OP. Aber der meinte so, overall ist ziemlich gut. Weißt du, der meinte, der ist Anfang 50 und dem kann, ja, ich kann gut laufen, ich work noch out und ich mache mein ganzes Ding. Ja. Und dann denke ich mir, boah, ich war Anfang 30, Mitte 30 und mir geht's so. Natürlich ist es von Person zu Person verschieden, aber Digga, ja, es ist, was ist, man. Ja. Ich habe auf jeden Fall meine Dues gepaid, Alter, und zahle dafür.
Ja, gut, ich glaube, bei dir ist natürlich auch noch nicht, es ist noch nicht alles gesagt. Ich glaube, es kann immer noch sein, dass du irgendwie eine Routine oder irgendwas findest, was für deinen Rücken vielleicht, keine Ahnung, auf einmal funktioniert und was dann in ein paar Jahren irgendwie wieder schmerzfrei bist oder sowas. Aber du musst dich natürlich erstmal wieder hinarbeiten und jetzt, right now, in dem Moment, hast du halt diesen Schmerz. Und ich glaube, wenn du keine chronischen Schmerzen hast oder sowas, wenn du nie eine OP hattest oder sowas an einem Gelenk, wo dann du merkst halt, okay, dieses Gelenk ist nicht mehr das gleiche danach, dann versteht man das vielleicht manchmal nicht direkt. Also die jüngeren Zuhörer, ich weiß nicht, ob irgendwelche Gen Z-Zuhörer tatsächlich haben, aber Gen Z, jüngere Millennials, die vielleicht nie eine OP hatten oder sowas, man kann sich das immer ganz schwer vorstellen. Also ich kann das mir auch nicht wirklich vorstellen, bis ich jetzt halt selber in der Situation bin. Ich weiß noch, in meinem Rookie-Jahr habe ich einen von den Veteranen angeschaut, es war John Simon, Linebacker, Edge-Setter, Ohio State, glaube ich, geil gewesen. Und ich habe sie, der hat sich so umgezogen und ich gucke so seinen Körper an und so, seine Schultern waren so ein bisschen so verzogen. Weißt du, ich meine, du hast gesehen, okay, die eine Schulter sieht gar nicht mehr so aus wie die andere Schulter. Das Schulterblei, weißt du, ich meine, so der Körper war so, du hast gemerkt, so, oh, der hat ordentlich was durchgemacht. Ja? Operationen und halt eben die ganzen Jahre in der NFL und an einem hohen, hohen Level im College. Aber bis du selber da bist, verstehst du das gar nicht, wie sich das dann anfühlt. Ja, weil das Krasse ist, du musst,
wenn du im Moment bist, ich glaube, du checkst es auch noch gar nicht. Bei mir, es hat gedauert, bis ich aus der Liga raus war. Über die Jahre, auf einmal hat sich mein Körper wieder an das normale Leben adjusted und auf einmal so, boah, ich kann jetzt mal wieder chillen und muss nicht mehr auf diesem kranken Level performen. Und auf einmal, boom, kommt alles so auf dich rein und dann fängt es auf einmal weh zu tun. Das ist das Crazy. Ja. Weil es ist jetzt nichts passiert. Nach der NFL ist nichts passiert. Verstehst du, dass ich mich nochmal verletzt habe? Aber jetzt auf einmal tut es 10-mal mehr weh, so wie es in der NFL. Ja. Weißt du, weil du realisierst gar nicht, was du deinem Körper eigentlich antust diese Jahre.
Ja. Bis es dann eben vorbei ist. Oder wie viel du halt auch täglich immer gegensteuerst. Weil die ganze Zeit, wo du in der Liga bist, hast du deine Modalities, du hast dein tägliches Treatment und Massagen und Stretches und die ganzen Sachen, die du machst, damit du einfach ready bist fürs Training an dem Tag oder fürs nächste Spiel. Und das ist, glaube ich, was so bei diesem Sport halt dann so krass ist, dass du halt, du kannst das eigentlich nie wieder runterfahren. Du hast es vielleicht ein paar Jahre weniger gemacht und du wirst jetzt wahrscheinlich bei dir den Sport irgendwie wieder hochfahren müssen oder die Reha wieder hochfahren müssen, damit du deine Symptome kontrollieren kannst. Und das wird ja nicht weniger werden. Umso älter du wirst, umso mehr musst du sozusagen dagegen steuern.
Das ist das Ding, Mann. Der Alter, Mann. Das wird da alles schlimmer, Mann. Nee, aber ganz ehrlich, ich habe mich schon damit abgefunden, so eine wahrscheinlich so irgendwann mal Knie Replacement und alles, ich glaube, da führt kein Weg drum rum. Ich meine, 3 OPs im Knie, weißt du, das ist alles Bone on Bone, da ist kein Meniskus mehr drin. Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, ich schaue zurück oftmals und ich hätte es nicht anders gemacht, weißt du, ich bereue das nicht, so, weißt du, weil Football mir so viel gegeben hat von meiner Familie. Ich hätte meine Frau nie kennengelernt, ich hätte nie hier in den USA den Sprung hier rüber gemacht, ich hätte meine Familie nicht, ich hätte finanziellen Mittel nicht und die Community, die ich entwickelt habe durch die NFL, also da ist so viel Positives, das da rausgekommen ist. Aber ja, und dafür müsstest du halt einen kleinen Preis zahlen. Und das ist dein Körper.
Also ich kann sagen, das ist halt, du solltest versuchen, eine bewusste Entscheidung zu treffen, also dass du weißt, okay, hey, das ist die Entscheidung, die ich treffe, also dass du da auf der Höhe bist. Und wenn du die Entscheidung triffst, in so Painkillers oder sowas damit anzufangen, dann lass es zählen. Ja, also dann genau, mach was genau. draus. Ja, so, ich denke, das ist das Ding. Ich glaube, du kannst zurückschauen, du kannst sagen, ja, ich hätte das alles nochmal so gemacht, weil du halt das meiste dabei für dich rausgeholt hättest, gehasst. Aber ich glaube, wenn du jetzt nur die Painkiller nimmst und dann aber außerhalb davon nicht die ganzen Sachen machst, um dich in eine gewinnende Position zu bringen, ja, wenn du dann slackst in deiner ganzen anderen Vorbereitung oder die Painkiller nimmst, anstatt zum Treatment zu gehen und die Reha zu machen, dann bist du auf einem falschen Weg.
Absolut. Ja. Nee, das ist ein sehr gutes Wort, Mann, das stimmt auf jeden Fall. Aber erzähl mal dir so, du machst ja, ich meine, du bist jetzt im selben Jahr, wo ich, Alter, das habe ich, ich habe 7 Jahre auf dem Buckel. Wie geht's dir denn? Ist da irgendwas, wo du Bedenken hast, dass das später mal vielleicht zu einem Issue werden könnte, dass da was Chronisches passiert oder knock on wood, so weiter?
Also ich merke die Unterschiede natürlich in zum Beispiel der Seite, wo ich die Gelenke, wo ich meine großen OPs hatte und wo ich keine Operation hatte, merke ich natürlich einen Unterschied. Und dann bei mir ist es bis jetzt, glaube ich, mehr so generell, dass ich halt merke, alles, was irgendwelche Sehnen und Bänder sind und sowas, es braucht alles mehr Liebe. Heutzutage. Jedes Band, jede Sehne braucht jetzt ein bisschen extra Soft Tissue, braucht ein bisschen extra irgendwie Training. Auch wie ich trainiere, musste ich einfach einsehen. Ich muss die Sachen ändern. Ja, ich war immer mehr, hilft mehr und mehr Volumen, mehr Masse. Ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast erzählt hatte, die hatten so DEXA-Scans gemacht, Body Composition und sowas, wo dann deine fettfreie Masse sozusagen festgestellt wurde. Und da war ich in dem Datensatz, den die zur Verfügung haben, von den ganzen Spielern, die über die Jahre da durchkamen, für meine Positionsgruppe so drei Standard Deviations über dem Durchschnittswert was fettfreie Masse angeht. Das heißt, ich habe extrem viel Muskelmasse, was mir sozusagen sagt, hey, ich brauche nicht noch mehr Muskeln, bessere Footballspieler zu werden.
Weißt was ich tatsächlich, mein? Bei mir war das ähnlich, was tatsächlich gar nicht so gut ist. Ne? Weil du brauchst einen gewissen Fettanteil, um einfach auch Verletzungs zum Beispiel, das ist ja für deine Verletzungsanfälligkeit, hilft dein Fettanteil zum Beispiel.
Fettanteil eine Sache, aber auch generell einfach der, worauf du den Fokus setzt im Training. So, es macht jetzt leider, und ich sage leider, weil ich liebe Arm Day, es macht jetzt keinen Sinn für mich noch mehr in irgendwie extra Arm Days zu investieren oder mehr Masse an meine Quads oder Hamstrings oder zu setzen, anstatt auch wenn ich die Zeit in irgendwelche technischen Sachen investieren kann oder in Arten von Training, die Stabilität und Stärke von meinen Sehnen trainieren, von meinen Bändern trainieren, die Gelenke schützen, solche Sachen. Weißt du, ich meine, ich muss sozusagen im Kopf ein bisschen umsteuern von mehr Muskeln draufklatschen, hier kommt nochmal ein Satz Shrugs und nochmal ein Satz Biceps, Triceps oder sowas, zu okay, lass irgendwelche Knee Stability Sachen machen, lass Sachen machen, die an Explosiveness arbeiten oder sowas. Ja. Eben Sachen, die mir direkt dann mehr helfen zu performen. Muskeln, den Muskelstat habe ich ausgemaxt. So, jetzt ist Zeit, an irgendwelchen anderen Sachen zu arbeiten.
Ach krass, also du würdest dann gar nicht mehr irgendwie viel Gewicht oder irgendwie versuchen, der Muskel ist aufgebaut, wie er sein soll. Da ist vielleicht ein bisschen mehr,
also ich tue natürlich die Teamlifts, in den Teamlifts tust du immer noch schweres Gewicht, du hast immer noch Heavy Bench, du hast immer noch Heavy Single Leg Squat und solche Sachen. Die Lifts mache ich schon, für mich ist es mehr was ich darüber hinaus mache.
Okay.
Weil ich war davor immer jemand, der so, okay, wenn wir Upper Body gemacht haben mit der Mannschaft, dann mache ich danach noch meinen eigenen Arm Day obendrauf oder sowas. Ja. Oder wir hatten Lower Body Day, dann mache ich danach noch meinen eigenen Lower Body Day obendrauf. Ja, und weißt du, aber das ist halt so, jetzt sieben, da musst du jetzt halt einfach irgendwann lernen, okay, du hilfst dir nicht mehr damit.
Ja.
Du schadest dir damit eigentlich. Ja, wenn meine letzte Verletzung zum Beispiel, ich hatte mit den Raiders, kam nur zustande, weil ich zu viel Load im Weightroom gemacht habe, ja, und habe mir dann da die letzten beiden Spiele, deswegen so musste ich dann mit Schmerzen kämpfen und gerade Tordal und sowas dann reinhauen, wegen was nicht mal mit Football zu tun hat. Und ich glaube, da ist halt Jahr 7 so das Ding, du kannst nicht mehr Sachen, die nicht Football sind, irgendwie deine Football-Leistung schmälern lassen. Ja, so. Weißt du, ich meine, bei mir ist halt die Football-Leistung ist das A und O, alles andere stellt sich hinten an.
Ja. Ja. Okay, eine Frage noch, letzte Frage zu dem Thema. Also ich hatte Teammates tatsächlich, die über Jahre nicht nur das Total genommen haben, wie Tic Tacs, aber auch wirklich da reliant waren. Die konnten nicht spielen. Also jedes Jahr eine Surgery. Also einer von meinen Buddies, Mann, der hatte bestimmt 15 Surgeries. Nach jeder einzelnen Saison, er hat, ich glaube, 9 Saisons gespielt in der NFL. Immer auf Schmerztabletten, selbst für Practice. Selbst für Practice hat er das genommen, um einfach zu funktionieren. Wann, wo siehst du einfach, wo die Grenze, wo irgendwann ist, hey, genug ist genug, weil das schadet dir wirklich jetzt?
Ich glaube, wenn das Tordal ins Practice überläuft, ich glaube, dann würde ich sagen, okay, vielleicht ist, du kannst es immer noch. Clearly, dein Guy zum Beispiel, der hat immer noch dann darauf funktionieren können und performen können und sowas. Aber ich glaube, irgendwann musst du da die SWOT-Analyse machen, Kosten, Schaden und sowas. Genau. Und die überlegen, gerade wenn du Familie hast, dass du auch halt für deine Familie noch irgendwie
und das
irgendwie
ist ja genau
da sein
Ding.
Muss.
Das ist ja, du weißt es ja nicht, was es für Schaden oder Schäden haben kann, oftmals bis es zu spät ist oder im Nachhinein. Ja. Weißt du, während der Karriere, ich nehme Tordal einfach jeden Tag, ich nehme es 3-4 Mal die Woche, Überdosis, und dann, ist alles cool und auf einmal dann retirest du innerhalb von 2 Jahre später, kriegst du auf einmal Darmkrebs, weil halt du einfach zu viel Scheiße in deinen Körper reingelassen hast. Aber das ist halt,
du weißt
es halt nicht bis danach, oftmals.
Ja.
Und oftmals,
ich habe auch mit einigen
in deiner Corner, der dir sagt so, hey,
oder die genug
Doktoren
genug.
So sagen, hey, das langt, Alter. Du brauchst einfach mal einen Rest, Alter, Timeout.
Ich glaube, diesen Absprung zu finden, ist tough. Also ich denke, wie du aus dem Game rausgehst, ist nicht jeder hat da denselben Ausgang. Ja, also ich glaube, ich werde dann eh jemand sein, wo halt irgendwann kommt kein Angebot mehr, okay,
dann war's das. Die meisten entscheiden nicht selber, wann sie fertig sind.
Ja. Aber ich glaube, wenn du einer von den Talenten bist, die wirklich selber entscheiden muss, dass du sagst, okay, jetzt ist genug, das ist auch eine schwierige Position. Weil wenn du weißt, hey, ich kann eigentlich noch mal ein Jahr spielen, aber ich werde jede Woche auf Tordal sein, ich brauche 3-4 Advils jeden Tag fürs Training, das ist auch nicht gut, weißt du, ich meine, weil das ist ja noch meine Sache, wir reden über Tordal, aber so das Advil vorm Practice, zumindest an den Padded Days, ist ein ganz normales Standardding.
Das war aber auch tatsächlich, das war ein Daily Ding bei mir auch.
Ja,
diese safe. Ganz normalen over the counter. Ja.
Ich glaube, wenn du sobald du 4-5 erreichst, dann dieses Advil am Mittwoch ist gegebene Sache.
Ja, aber nicht nur Mittwochs, Alter. Bei mir war das ein Daily, Alter. Morgen, Alter, damit ich durch den Tag komme, Alter. Alles so war schon. Aber irgendwann musst du halt, aber ich denke, das ist ein fair Assessment,
dass du
einfach sagst, hey, Kosten über Benefits, also wann irgendwann, wann ist die Waage ausgeglichen und wann ist einfach die Kosten zu hoch, um weiter das zu machen.
Hast du mit irgendwelchen Jungs gespielt, die organische Variante genommen haben?
Nee. Achso, was meinst du?
Oli? Nee. Also die...
Weed, absolut,
ja. Ja, Gardner, ja, okay, weil ich hatte auch einige Teammates, die waren dann die ganz andere Seite, gar kein Tordal, gar kein Advil, auch nicht nach OPs und die dann aber halt wirklich jeden Tag komplett stoned waren.
Ja, ja, ja.
Ist auch beim Game Day, Practice.
Ja, das ist halt auch nochmal eine andere Geschichte. Ja, aber ganz ehrlich, ich hatte halt einige Teammates davon und wo das auch sehr, ganz ehrlich, geholfen hat. Und ich meine, ich habe auch in Kalifornien gespielt, wo das halt einfach nochmal eine andere Geschichte ist, wo es natürlich komplett legal ist und so. Und ja, das ist dann noch eine andere Debatte, aber.
Weil es geht ja beides in dieselbe Richtung. Es ist halt diese, wie kontrollierst du deine Schmerzen? Ja, und du hast die Over-the-Counter-Variante mit Advils etc. oder dann die stärkeren Versionen, Meloxicam oder dann Tordal. Oder du kannst halt zu was Hausgemachtem greifen und packst das Weed aus. Mhm. Auch nicht ohne negativen Konsequenzen. Also das hat dann, glaube ich, eher die Konsequenzen, dass du halt, wie gesagt, Drug-Tests und sowas sind eine Sache. Aber auch die allgemeine so Unproduktivität und sowas, die so ein bisschen dann in dein Leben reinkommt, wenn du die ganze Zeit stoned in der Ecke hängst. Ja, ja. Aber es geht ja beides an denselben Kern. Es ist also diese Schmerzkontrolle. Ja. Hast du irgendwas außerhalb, was dir hilft, so mit deinen Schmerz zum Beispiel zu kontrollieren? Also außerhalb von Medizin oder sowas. Weil für mich sieht es aus, wenn das sind eigentlich die zwei Optionen, die du halt hast. Entweder du greifst in die Pharmakasse oder du tust es irgendwie selber betäuben. Mhm. Aber irgendwie musst du den Schmerz ja loswerden. Ja, also
natürlich für mich andere Treatmentarten. Für mich ist Cupping, Cupping finde ich richtig gut. Das hilft immer. Dry Needling ist immer ein Ding, viel Ausrollen natürlich, Soft Tissue Work, ich denke, außer den zwei, das sind so die Big Ones und dann natürlich normales Treatment für mich. Aber ich weiß gar nicht, was könnte man da noch machen? Was würde denn noch so in diese Schublade passen?
Ich glaube, so Schmerztherapie für chronische Schmerzen, manche Leute haben so Hypnose, Meditation und sowas.
Genau.
Habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, also das ist halt dann auch, das hilft wahrscheinlich mehr, wenn es halt wirklich irgendwie nur von Inflammation oder sowas kommt oder halt irgendwie irgendwas mit Trauma zu tun hat. Ich glaube, wenn du halt wirklich einen Schaden hast, wenn da irgendwas kaputt ist oder sowas, dann brauchst du ja eigentlich was das repariert. Ja? Und nicht irgendwie was einfach noch ein anderes Pflaster draufsetzt.
Das ist das Ding, ja.
Alrighty. Ja, also ich glaube, abschließend können wir sagen, Schmerzen sind leider ein Teil dieser NFL-Journey und da die Balance zu finden, wie du damit umgehst, wie viel du bereit bist, von deinem zukünftigen Lebensqualität aufzugeben, um diese Journey zu gehen, ist auf jeden Fall was du bewusst entscheiden möchtest. Mhm. Und ich habe auch riesen Respekt vor allen Spielern, die dann irgendwann sagen, hey, genug ist genug. Du hattest Luke Kuechly, du hattest bei den 49ers hat die doch einen Linebacker, Chris
Borland, der nach einer Saison wegen natürlich Multiple Concussions gesagt hat, so, hey, das ist mir nicht wert. Musst du respektieren, absolut, keine Frage. Ich meine, du lebst eine lange Zeit, einen Großteil deines Lebens nach deiner Football-Karriere. Und du musst natürlich sehen, also wo sind deine Prioritäten? Und wenn deine Gesundheit und dein Leben nach dem Football dir wichtiger ist, dann musst du die Entscheidung für dich selber treffen. Ich finde das absolut richtig, Mann.
Ja.
Nächstes Segment? Oder Fragen?
Nächstes Segment. Ja, komm, lass ein paar Fragen machen und dann kommen wir das.
Und Segment Nummer 3 machen wir nächste Woche.
Nächstes Mal, let's go.
Alrighty, was haben wir für Community-Fragen? Ah, sheesh. Okay, die erste Frage ist, welche Serie oder welcher Film hat euch zuletzt richtig gepackt?
Und Dankeschön. Dankeschön. Perfekte Frage, Marc. Ja? Genau das richtige Timing, wirklich. Perfekt.
Hast du den Film angeguckt?
Weil ich wollte schon fast sagen, hey, lass ein Segment machen am Ende von Game Changers, wo wir von jetzt an unsere TV-Recommendations oder sowas geben. Okay. Bro, ich bin schon seitdem ich als Kind zum ersten Mal auf ProSieben um 20.15 Uhr Star Wars Episode 1 gesehen habe. Riesen Star Wars Fan.
Nice. Okay.
Ja, also ich bin jetzt nicht jemand, der sich irgendwie die Outfits kauft oder irgendwelche Sammelfiguren oder sowas, aber wir haben damals als Kids, wir haben das war die 5. Klasse, wir haben den sogenannten Rössles Wanderweg gemacht in Stuttgart. Das ist ein Wanderweg, der dich um die gesamte Stadt Stuttgart drumherum bringt, auf den Weinbergen und sowas um Stuttgart drumherum, weil Stuttgart ist in so einem Tal drin. Und dabei die ganzen Jungs, das war genau so eine Woche, in Deutschland hat es immer diese Wochen, wo Star Wars irgendwie gezeigt wurde bei ProSieben. Es war einmal im Jahr, da haben wir dann jeden Abend kam irgendwie Star Wars. Und wir haben die Stöcke gehabt und dann, du bist Darth Vader, ich bin Luke, wir klatschen uns mit diesen Stöcken im Wald, mit den Lightsaber-Duels. Riesen Star Wars Fan.
Okay, sehr gut.
So, Star Wars, muss ich jetzt direkt sagen, Star Wars Fan sein ist schwer. es tut weh. Es ist so einfach, weil dieses Universum bockt so sehr, ja, diese Archetypen, diese Stories, gut, böse, die das Zukunft, Space, verschiedene Planeten, Alien Races, das ist einfach das perfekte Material, ja.
Yeah.
Was du daraus machst, ist nicht immer gut gewesen in den letzten Jahren, ja, müssen wir sagen, wie es ist.
Ich, okay, ich persönlich spezifisch drauf rein, was war nicht gut?
Was war nicht gut? Okay, die neue Trilogie, sehr schwach.
Was?
Die neue Trilogie ist sehr schwach. Die
Episode hier 1, ist das 2, Problem. 3? Von welcher redest du?
Okay, ich war nicht böse mit. Ich, wenn, wenn wir, wir gehen, reden nur über die neue Trilogie. Also, das sind jetzt Episode
7, 8, 9. Mit Kylo Ren,
7, 8, oder wie jetzt sein Name. Ja, genau. 7, 8, 9. Wir, ja. Also, Episode 7 war ich nicht böse, weil, hey, wir müssen das ganze Ding zu einer neuen Generation introducen. Es ist essentially. Sehr, sehr ähnlicher Plot eigentlich zu Episode 4, aber sei euch verziehen, ist cool. Ich war gespannt, auf was danach kommt. Danach diese Episode 8, ich weiß nicht, da hat man dann gedacht, okay, wir gehen jetzt in eine ganz andere Richtung. So, das, so wenn jemand, der ist, jemand ist so ganz normal geradeaus gefahren, dann Episode 8 kam, komm, wir gehen nach links. So, eure alten Helden sind alle scheiße und haben nichts drauf, so in diese Richtung gefahren. Und dann hast du halt so klar gemerkt, okay, Episode 9, so dann drehen wir jetzt wieder in die ganz andere Richtung, weil niemand Bock hatte auf Episode 8 und auf einmal bringen wir Emperor Palpatine wieder zurück. Du hast in diesem Universum so viele andere Leute, die du benutzen könntest und ich glaube, sie sind dann nach dem Misserfolg von dem zweiten Film ein bisschen zu overcorrected, zu okay, lass irgendwie versuchen, die Sachen wieder mit reinzubringen, die Leute in der Vergangenheit gemocht haben und sowas und dann das Ding abzurunden. Ich glaube, da hätte es mehr Bock gemacht, wenn man da irgendwie was Frisches irgendwie dann erzählt. Weißt du, ich meine, wenn man nicht wieder zurückgeht auf die alten Familien und die alten Namen, die man davor kennt. So, jetzt aber zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Andor. Andor ist die beste Star Wars Serie, die ich bis jetzt gesehen habe. Mandalorian, cool. Boba Fett, Ahsoka, von mir aus. Aber Andor ist crazy. Andor ist Star Wars, so wie ich es mir vorstelle. Andor erzählt die Vorstory zu Rogue One. Ich weiß nicht, ob du Rogue One gesehen hast. Extrem underrated Movie, meiner Meinung nach. Auch so ein Star Wars-Film, so wie ich es mir eigentlich vorstelle. Klar, ein bisschen mehr fürs erwachsene Publikum. Dasselbe mit der Andor-Serie. Ist jetzt nicht unbedingt Kinder-Star Wars, ist ein bisschen mehr Erwachsenen-Star Wars. Aber Digga, Hammer, wirklich. Wie die das Ding umgesetzt haben, wie diese Charaktere erzählen, was du auch wirklich siehst von diesem Universum, behind the scenes, die Politik dahinter, wie es sich anfühlt, wirklich, wie es sich anfühlt, einfach irgendwie ein Bürokrat in diesem großen galaktischen Imperium irgendwo in einem Büro zu sein, ja. Und wieso du halt dein Leben lebst und wie das aber affected wird von diesen großen Dingen, die um dich herum passieren. Ja, Mann, Andor, gönnt ich euch Season 2.
Also okay, crazy, das ist eine Serie, ne?
Ist eine Serie auf Disney Plus. Die erste Staffel kam raus vor 2 Jahren. Die erste Staffel ist wirklich das Beste, was es bis jetzt von Star Wars gab, meiner Meinung nach. Und dann Season 2 hat das Ganze sehr abgerundet und endet sozusagen damit, womit dann Rogue One anfängt.
Oh, krass, Mann. Okay. Ich muss dir sagen, ich habe alle Star Wars Filme gesehen. Ich bin jetzt nicht so krass. Ich würde mich selber wahrscheinlich kein Star Wars Fan nennen. Ich schaue sie mir alle an, die sind cool. Aber ja, ich schaue mir gerade hier das Rating an. Rotten Tomatoes, 96%.
Ja.
Yeah. Das ist schon ein Statement.
It's real.
Okay.
Es erzählt die Story, wie die Rebellion angefangen hat, sozusagen. Das ist eigentlich der Key von Andor, ja.
Okay.
Weil du musst überlegen, du hast Leute, die gegen galaktisches Imperium kämpfen müssen. Ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber.
Ja. Yeah.
Auf Netflix gibt es eine Dokumentation über Osama Bin Laden. Ja, das ist auf unserem Planeten, das ist in der heutigen Zeit. Das war eine Person, die Krieg angefangen hat mit einem großen weltweiten Imperium und die komplett, glaube ich, seine ganze Familie ist pretty much tot. Ja. Mhm. Und ich glaube, Andor zeigt halt so, wie kleine Personen auf dem Planet, boom, 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 wie so eine Rebellion ins Rollen kommt und wie du es dann irgendwann nicht mehr aufhalten kannst. Aber diese einzelnen Personen einen sehr, sehr hohen Preis dafür zahlen, dass sie diesen Chaos nach vorne bringen.
Crazy. Also sehr du schaust cool. dir alle Serien, alle Star Wars Serien an. Auch wie hieß der kleine, wo ist Baby Yoda? Ist
Baby Yoda. Mandalorian, ja.
Ich habe die ganzen Serien auf Disney Plus habe ich nicht mehr gesehen. Da habe ich dann Interesse verloren irgendwann.
Ich muss dir auch ehrlich sagen, die sind von verschiedenem Qualitätslevel. Also das ist Ich glaube, wir alle haben gedacht, hey, jetzt wo Star Wars irgendwie von Disney übernommen wird, dass jetzt kommen Star Wars Filme raus, einer nach dem anderen und die Serien, das wird Hammer, richtig cool. Aber die sind halt tatsächlich, manche sind richtig gut, manche sind echt nur so wie Lückenfüller eigentlich. Und bei manchen ist einfach das Pacing fühlt sich komisch an. Also gerade zum Beispiel Boba Fett ist eine von den Serien.
Ja.
Die hätten die ganze Serie auch halt einfach als irgendwie einen komprimierten kleinen Film oder sowas machen können, dann hätte es Sinn ergeben. Aber du hast immer so, du schaust was an und da passiert irgendwie da nichts. Warum schaue ich mir den Scheiß gerade an?
Ja.
Aber Andor ist echt, Andor ist gutes Fernsehen, Mann.
Nice. Okay, für mich krassen Film. Ich überlege gerade, was habe ich in der letzten Zeit angeguckt? Ich war ja auf meinem Anime-Trip hier für ein bisschen. Bin ich jetzt, ich habe letztens eine neue Show angeguckt. Hast du You gesehen?
Auf Netflix? Natürlich. Britt und ich schauen das schon seit Staffel 1.
Alter, ich habe letzte Nacht.
Du bist hooked?
Digga. Ich schaue es auch schon seit Jahren, seit Staffel 1, wann noch irgendwas rausgekommen ist. Aber ich habe jetzt Staffel 5 gerade zu Ende geguckt.
Crazy.
Krass empfehlenswert, Alter. Einfach nur so diese Plot-Twists und er ist einfach so ein krasser Psychopath also diese Premise von dieser Show ist, dass er ist so ein Serial-Killer, aber er denkt sich in seinem eigenen Kopf, dass er Gutes tut und Alter.
Ja, er ist in seinem Kopf sozusagen immer der Gute, er verliebt sich immer in Leute und will ihnen dann helfen, indem er die Leute umbringt, die ihnen in ihre Karriere oder was weiß ich im Weg stehen, aber er ist eine krasse Serie. Ja,
also das ist eine Serie, wo mich auf jeden Fall gepackt hat. Ey, ich habe schon immer crazy, way past my bedtime immer hier die Show, hat mir die letzten Wochen reingezogen. Also ist auf jeden Fall eine gute.
Hast du jemals in deinem Leben irgendwie Exes oder sowas oder auch Tay oder sowas am Anfang oder sowas so Social Media gestalkt?
Gestalkt?
Also, dass du so checkst.
Ich meine, so ein bisschen halt. Ganz
bisschen auf Facebook damals oder also MySpace.
Was machen die jetzt heutzutage? Aber nicht irgendwie auf Stalker-Basis.
Nicht auf You-Basis, so draußen vorm Apartment.
Nee, Mann.
Zum Markt raus.
Okay, lass weitermachen. Lass mal sehen. Das ist eine gute Frage. Wenn ihr eine Woche komplett offline sein müsstet, was würdet ihr tun? Da stellt sich die Frage, wie viel bist du denn online?
Ja.
Wie also viel leistest du denn auf deinem Phone oder dein Online-Sein?
Ich bin gleichzeitig viel online, aber wenig online. Also ich versuche viel zu machen, Social Media-mäßig, aber ich bin, ich habe auch Phasen in meinem Tag, wo ich halt einfach nicht am Handy bin. So, wo ich mein Handy, meine Nachrichten nicht aufmache und sowas.
Wie leider
jeder schon mitbekommen hat mittlerweile, bin ich nicht der Beste, was so Nachrichten beantworten angeht. Aber so eine Woche komplett zu unpluggen, klingt für mich echt wirklich, Chefskiss, gerne.
Ganz sofort. Ehrlich, Und ist auch gut so. Ich denke, das ist auch wichtig, Mann. Ich habe jetzt hier erst vor ein paar Monaten einfach mal ich einfach Social Media Break, weißt du, einfach egal, also was in der Welt los ist, einfach mal abschalten und nicht sich darum kümmern. Ich weiß, heutzutage ist es einfach, das ist einfach part of life, ist es, was es ist, aber ich finde das sehr gut und was ich machen würde, keine Ahnung, einfach recharge, weißt du, selber die eigenen Batterien und mehr zu connecten mit meiner Frau, meinen Kindern und einfach auf einer anderen Level wieder einfach diese Relationship nochmal aufzubauen. Also das würde ich machen. Ich finde das sehr wichtig und ich mache das tatsächlich auch.
Ja, also ich hab schon ein paar Kollegen gesagt, aber das Ziel ist das Ziel. Jedes Jahr in der Liga. Aber ich glaube, wenn du das Ziel erreichst, ich weiß nicht, also für mich wäre dann, glaube ich, klar, du willst es eine Woche lang genießen, aber sofort danach wäre ich im Inkognito-Modus für Minimum 2 Monate bis zu 3 Jahre.
Ja?
Ja, Digga, wenn du, überleg mal, in deiner letzten Season und du holst dir einen Ring, du gehst danach eine Woche, machst deine Medien-Appearances und sowas, gehst vielleicht in Deutschland dabei, aber danach abtauchen, aber, Digga.
Du sagst, gone. Okay, aber danach ist, du bist durch, du retirest.
ich glaube, das würde halt die Länge, das würde die Länge entscheiden. So, wenn, okay, du, wenn du weitermachst, dann aber einen Monat bist du dann auf jeden Monat, zwei Monate. Zwei Monate disappeared. Ja. Gar nicht. Du findest mich nicht. GPS ist aus. So, weißt du, ich meine, du musst mir einen Brief schreiben. Ich bin irgendwo, ich bin irgendwo, wo du mir einen Brief hinschicken musst, in so einer Hütte. Weißt du, ich meine, das ist dann so wie, keine Ahnung, beim Triple X oder so am Anfang, so, wir brauchen einen Agent, Mark und Sotscha. So, ja, ich habe gehört, der ist retired. So, da muss irgendjemand, muss so in den Dschungel gehen, mit so einem Flieger auf dem Wasser landen und zu deiner Hütte mit einem Boot hinpaddeln oder sowas.
Ja, so da verlassen Island, sehr geil. Okay, was haben wir? Ich schaue einfach mal, ob die ein paar geilere dabei sind.
Eine oder zwei noch.
Okay. Das ist vielleicht eine interessante Frage. Gibt es eine Sache, die ihr inzwischen komplett anders seht als vielleicht vor 5 Jahren?
Oh, es ist tatsächlich.
Ich denke, das kommt einige. Mit deinem Weightlifting, ey. Mit deinem mehr.
Yeah. Weightlifting. Yeah. Mehr ist nicht immer mehr, zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Ding. Aber ich glaube allgemein, so was wichtig ist für dich. Ich glaube, vor 5 Jahren habe ich noch viel performt für Leute. Also, dass du so versuchst, weil du, damit du weiterkommst in deiner Karriere und im Leben und sowas, dass du versuchst, auf eine bestimmte Art und Weise zu sein für deinen Job, für die Leute um dich herum und so weiter.
Ja, ja.
Was aber zu viel Anxiety führen kann. Weil dann bist du in Räumen und du bist um Leute drumherum und du denkst die ganze Zeit, ja, die werden sehen, dass ich gar nicht wirklich so cool bin oder dass ich wirklich gar nicht Alter. Weißt du, ich meine, so diese
Imposter-Syndrome-Ding, wo du so
genau.
das Gefühl, als würde ich hier nicht reingehören. So.
Ja. Genau, weil du versuchst, auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel ein großer Grund, warum ich mittlerweile bunte Zehennägel immer habe, weil ich mir halt sage, so nein, so, du musst dir einen Reminder setzen, dass du nicht performst. Du musst du selber sein, auch wenn Leute dann denken, Bro, der Typ ist goofy, der ist uncool oder sowas. Weil dann die Leute, die wirklich mit deiner Energy connecten, mit dir connecten können. Und weil es auch okay ist, dass nicht jeder denkt, dass du der Coolste der Welt bist. So, weißt du, das ist completely fine. So, das ist okay.
Ja, der ist nice, Mann. Der ist alles nochmal eine Big-Time-Message. Einfach, dass du authentisch du selber bist. Dass du das so in den letzten 5 Jahren mitgenommen hast. Ja. Ich denke, da bin ich auch gewachsen, Mann. Ich denke, da kann sich jeder ein bisschen eine Scheibe abschneiden. Was natürlich für mich jetzt die letzten 6 Jahre sehr intensiv geworden ist, einfach, dass deine Prioritäten, ich habe jetzt einen 6-jährigen Sohn und einen 4-jährigen und eine 1-jährige Tochter, einfach natürlich, was wichtig im Leben ist. Ich denke, da bin ich sehr gewachsen. Alles. Ja, das ist einfach komplett die Sachen, die sonst dir wichtig waren, wie zum Beispiel, hey, wie nehmen mich andere Leute auf oder was ist meine Persona online? Was muss ich präsentieren? Die kennt mich.
Was muss ich präsentieren?
Weißt du, wie die kennt mich? Ich bin nicht krass auf Social Media. Und das ist einfach, weil diese Dinge online, das ist halt nicht real life, muss man so sagen. Verstehst du? Und deshalb ist, und das habe ich halt realisiert, dass ich, hey, ich will oft mal im Moment sein, weißt du, und mit Leuten, die halt wirklich mein Day-to-Day live machen für mich. Und ich denke, das ist was auf jeden Fall, wo ich in den letzten 5 Jahren gewachsen bin.
Ja, solche Fragen müssen wir Moment of Zen. Also solche Fragen müssen wir nochmal zurückkommen, weil das ist echt tatsächlich deep, weil wenn du wirklich dein Leben so anschaust, in so 5 Jahren verändert sich immer recht viel.
Ich denke, das ist immer Prioritäten cool, angeht,
wie du über Sachen denkst.
Ich finde das immer ganz geil. Ich mache das immer jedes Jahr, so an meinem Geburtstag, finde ich immer wichtig. Oder auch einfach mal ab und zu so random, so. Ich hatte meinen Moment immer während der National Anthem, ne, beim Football, so zu reflektieren, so, boah, wie riesig ist dieser Moment, Mann, wie krass ist das, wie viele Leute träumen von diesem Augenblick und ich darf hier sein. Ich finde das so wichtig, Mann, zu reflektieren und einfach ab und zu mal still und in dich selber reinzugehen und zu schauen, so, Alter, wie krass ist mein Leben eigentlich, weil ist alles perfekt? Nein, aber schau mal, wo ich bin, wie weit ich gekommen bin, wie blessed ich eigentlich bin, das zu erleben zu dürfen. Also,
that's real, Bro. Lass da aufhören, bevor wir noch irgendwas auspacken, was nicht so deep ist wie das gerade, Mann. Nehmt da was mit, überlegt euch, was sich bei euch in den letzten 5 Jahren verändert hat Ich sage danke fürs Zuhören. Wenn ihr dem Podcast was Gutes tun wollt, wie immer, like, comment, subscribe, teilt die Folge mit einem Kollegen, den ihr euch vorstellen könnt, dass da was für ihn drin ist. Ansonsten hören wir uns nächste Woche bei Game Changers. Bis dahin. Peace.